So, liebe Geschwister, einen schönen guten Morgen. Kann man das Bild sehen? Gut. Ja, beim letzten Mal, als ich hier stand, war der Jahreswechsel. Und da hatten wir uns gemeinsam überlegt, was wir uns fürs neue Jahr vornehmen könnten, um dem Herrn dann auch in rechter Weise nachzufolgen. Und da hat uns der Jakobusbrief an Werke erinnert, die aus unserem Glauben hervorkommen. Und solche Werke sind ganz wichtig, weil sie bezeugen, dass unser Glaube wirklich ein echter Glaube ist. Glaube und Werke gehören also ganz untrennbar zusammen. Und auch der heutige Bibeltext, da geht es auch um etwas, was mit den Werken ganz eng verbunden ist, nämlich die Worte, die wir reden. Und er warnt uns Jakobus ganz eindringlich in diesem Text vor der Macht der Worte oder genauer gesagt vor der Macht der Zunge. Und das ist, wie ich finde, eine wichtige Warnung, weil gerade unwahre Worte ganz große Wirkung hinterlassen. Bei der Vorbereitung bin ich da auf eine Geschichte gestoßen, die sehr anschaulich beschreibt, was unwahre Worte für eine Wirkung haben. Diese Geschichte stammt von dem schwäbischen Mundartdichter Thaddäus Droll, der bürgerlich Hans Bayer heißt, und sie trägt den Titel Tobias und die Lügner. Ich will die Geschichte jetzt nicht vorlesen, sondern sie nur ganz gekürzt mit meinen Worten hier auszugsweise wiedergeben. Tobias ist eines Tages im Wald spazieren gegangen und findet in der Schlinge eines Wilderers einen Hund gefangen. Und als er den befreit hatte, lief der aber nicht weg, sondern blieb einfach sitzen und bedankte sich für die Rettung. Er sagte weiter, dass er gar kein normaler Hund sei, sondern ein berühmter Zauberer. Und als Dankeschön für die Befreiung hätte Tobias jetzt einen Wunsch frei, der sich ganz bestimmt erfüllen würde. Tobias überlegte kurz und sagte dann, ich wünsche mir, dass morgen für alle Menschen in meiner Stadt, die eine Lüge aussprechen oder schreiben, die Schwerkraft aufgehoben wird. Und so sei es, sagte der Hund, und schon war er weg. Am nächsten Tag ereigneten sich dann ganz merkwürdige Dinge. Da war zum Beispiel der dickbäuchige Herr Klotze, der Tobias noch 20 Mark schuldig war. Kaum hatte er gesagt, wie er sich freuen würde, dass er Tobias jetzt hier wieder sieht, flog er schon hoch in die Luft und der Wind wehte ihn davon. Bei der Zeitung waren zuerst die Redakteure verschwunden und dann alle Maschinensetzer. Auch im Parlament flog ein Redner nach dem anderen hoch zur Kuppel hinauf und als der Parteivorsitzende seine Rede mit den Worten begann, unsere Partei bekennt sich zur wahrhaften Demokratie und dann auch noch alle klatschten. Dadurch brach die ganze Fraktion geschlossen die Glaskuppel des Sitzungssaals. In der ganzen Stadt entschwebten die Menschen wie Vogelschwärme, doch da waren noch zwei ältere Beamte, die immer noch der Schwerkraft unterworfen waren. Wäre der eine nicht von den beiden nicht so unvorsichtig gewesen, hätte ausgerechnet an diesem Tag seine Steuererklärung abgegeben. Am Abend war dann die Stadt wie ausgestorben und am Ende sagte Tobias noch, dass er sich das alles nur gewünscht hätte, um die Menschen zu verbessern, und da flog auch er sanft gegen den Kronleuchter. Soweit also diese Geschichte in aller Kürze, die der Dichter vor rund 70 Jahren, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, geschrieben hat. So lustig die Erzählung auch sein mag, so ist sie doch ein Stück weit frustrierend und teilweise auch wahr. Und irgendwie ist sie so wahr wie unser heutiger Bibeltext in Jakobus 3, in den Versen 1 bis 12. Da geht es nämlich um die Macht der Worte. Bevor wir diesen Text aber jetzt gemeinsam lesen, wollen wir ihn zusammen noch etwas genauer anschauen. In den ersten beiden Kapiteln des Jakobusbriefs ging es nämlich um die Praxis unseres Glaubens in ganz engem Zusammenhang mit unserem richtigen Motiv. Wir mussten von neuem geboren werden, um dann in Glaube und vor allem in Liebe an den lebendigen Gott unser Leben gestalten. Und damit das gelingt, ist der Herr Jesus jetzt unser Herr. Und in Liebe zu ihm sollen wir dann auf einem möglichst geraden Weg durch unser Glaubensleben gehen. Aber neben dem Glauben und der Liebe brauchen wir noch etwas ganz Wichtiges, und das ist Weisheit. Und diese Weisheit kommt genau wie unser neues Leben von oben herab. Nur werden wir aber über das Thema Weisheit beim nächsten Mal reden. Heute wollen wir uns auf unseren heutigen Text kümmern und uns mit den Gefahren der Zunge beschäftigen. Und da wird der Glaube jetzt gar nicht weiter erwähnt, sondern jetzt geht es nur noch um unser äußeres Glaubensleben. Schlagen wir also jetzt mal endgültig den Jakobusbrief auf im Kapitel 3 und unterteilen den heutigen Text wieder in 5 Punkte. Der erste Punkt lautet die Gabe des Lehrens. Wir lesen die Verse 1 und 2 im dritten Kapitel. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr ja wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib in Zaum zu halten. Zunächst könnte man hier meinen, dass nur der am Wort dienen darf, der ein so vollkommener Mann ist, dass er auch seinen ganzen Leib in Zaum halten kann. Ja, aber wenn das wirklich so wäre, dürfte dann überhaupt jemand predigen? Schließlich ist doch nur der Herr Jesus so ein vollkommener Mann. Ja, und ist wirklich so zu verstehen, dass überhaupt keiner predigen dürfte? Glaube nicht. Und dennoch ist es eine ganz, ganz große Gnade, dass ich auch hier trotz meiner Schwächen, meiner Fehler und meines wiederholten Versagens hier stehen und Gottes Wort an euch weitergeben darf. Und für diese wirklich große Gnade will ich dem Herrn danken und ihn bitten, dass er mich auch weiterhin führen und vor allem vor Irrtümern bewahren möge. Aber schauen wir jetzt mal konkret auf den heutigen Text, in den uns Jakobus eindringlich vor unserer Zunge warnt. Er macht das, weil er weiß, dass die Zunge all das zum Ausdruck bringt, was hier im Inneren, in unserem Herzen vor sich geht. Die Zunge ist also von großer Bedeutung. Doch bevor Jakobus von der Macht der Zunge warnt, ermahnt uns jetzt in diesem ersten Vers vom heutigen Text, nicht zu viele Lehrer zu haben. Hier geht es aber nicht um die richtige Verwendung der Lehrergabe, wie in Römer 12, Vers 7, wo es heißt, wer lehrt, diene in der Lehre und nicht in der Irrlehre, sondern hier geht es um die Gefahr, andere zu belehren und sich damit über den anderen zu stellen. Und dann sollte eine Predigt auch niemals verletzend sein und auch keinen Unfrieden hier in der Gemeinde erzeugen. Natürlich hat jeder Bruder hier die Möglichkeit, in der Versammlung zu sprechen, aber am Rednerpult sollte es eben kein Gedränge geben. So wie bei den Korinthern, die Paulus bremsen musste. Wir lesen davon in 1. Korinther 14, 27. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zwei oder höchstens zu dreien und nacheinander und einer lege dann aus. Ja, und dann soll eine Predigt auch nicht zu einer Selbstdarstellung werden. Der Dienst am Wort soll also immer in Demut erfolgen und in dem Maß auch ausgeübt werden, die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat. Und weil dieses Maß des Glaubens für jeden ganz, ganz unterschiedlich ausfällt, erleben wir auch hier in der Gemeinde ganz unterschiedliche Arten von Predigten. Und am Ende gilt diese Warnung aber nicht nur für den Prediger, sondern diese Warnung gilt für uns alle hier. Wir alle stehen nämlich in der Gefahr, andere schnell mal zu belehren, werden wir selbst auch straucheln können. Lass uns also nie vergessen, dass wir in den Dingen, vor denen wir die anderen so gerne warnen, doch auch selbst versagen können. Dazu hat jemand mal gesagt, es ist viel einfacher, andere zu belehren, als sich selbst zu kontrollieren. Was wir brauchen, ist also echte Demut in unserem Herzen. Nur so gelingt es uns, vor dem Reden daran zu denken, dass wir selbst auch fallen können. Und wenn wir dann einmal straucheln, dann geschieht das doch meist mit unserer Zunge. Und daher betont Jakobus hier, dass nur derjenige, der seine Zunge wirklich zügeln kann, ein so vollkommener Mann ist, dass er dann auch jedes andere Glied in seinem Körper kontrollieren kann. Aber wem gelingt das? Wer ist so vollkommen wie der Herr Jesus? Nur keiner. Der Jesus ist der Einzige, der nie mit seinem Wort gestrauchelt ist und der auch seinen ganzen Leib in Zaum halten konnte. Und daher sollten wir ihm auch nach Kräften nachfolgen und ihm auch nacheifern in allem, was wir tun. Und das führt uns zum zweiten Punkt von heute Morgen, der Warnung vor der ungezügelten Zunge. Davon lesen wir in den Versen 3 bis 5. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir den ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Jakobus möchte uns hier bewusst machen, wie gefährlich unsere Zunge ist. Und er lässt auch kein gutes Haar an ihr, denn er sagt, haltet die Zunge unter Kontrolle. Und wie das in der Praxis möglich ist, zeigt er an zwei Beispielen, die wir alle kennen. Das Zaumzeug eines Pferdes und der Steuerruder eines Schiffes. Das Pferd bekommt beim Aufzäumen ein Gebiss, eine Kandare ins Maul. Dieses kleine Metallstück kann selbst das größte Pferd im Zaum halten und dorthin leiten, wo der Reiter es haben möchte. Und das lesen wir sinngemäß auch im Psalm 32, Vers 9. Seid nicht wie Rosse und Maultiere ohne Verstand, welchen man Zaum und Gebiss anlegen muss, da sie sonst dir nicht nahen. Damit auch wir nicht ohne Verstand reden, müssen auch wir unsere Zunge sorgfältig im Zaum halten. Und selbst im Streit dann nicht etwa noch Dinge sagen, die wir später dann bedauern und bereuen müssten. Die Zunge, und das dürfen wir uns heute Morgen ganz dick anstreichen, versündigt nämlich unseren ganzen Leib. Und das zweite Beispiel ist das Steuerruder eines Schiffes. Selbst das kleinste Ruder kann den Kurs bestimmen, auch mitten im größten Sturm gehorcht ein riesiger Ozeanriese diesen kleinen Ruder. Nicht der Wind bestimmt den Kurs, sondern das Ruder des Schiffs. Und das ist jetzt, denke ich, ganz wichtig, denn das gilt auch für die Reise unseres Lebens. Auch wir sind unterschiedlichen Winden ausgesetzt, und wenn ein Sturm uns dann in große Anfechtung und Not versetzt, dann dürfen wir immer wissen, dass der Herr Jesus am Ruder unseres Lebens ist und dass er die Ereignisse steuert und dass die Ereignisse auch nicht zufällig kommen, sondern dass sie uns am Ende auch helfen sollen, mit dem Mund nicht zu sündigen. So wie das die Frau von Hiob einst getan hat, die zu ihrem kranken und leidenden Mann gesagt hatte, als sie sein Leiden nicht mehr mit ansehen konnte, sag dich doch los von Gott und stirb. Hiob schaute auf den Herrn und antwortete, du redest, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse denn nicht auch annehmen? Ja, so wie Hiob in der großen Not immer auf den Herrn schaute, so sollen auch wir auf den Herrn schauen und auf den sicheren Hafen im Himmel, denn das ist das Einzige, was uns wirklich Hilfe und Orientierung in den Stürmen des Lebens gibt. Aber Achtung, wenn wir die Kontrolle über unsere Zunge dann einmal aufgeben, dann ist das Unglück praktisch schon vorprogrammiert. Und da bin ich mir sicher, das hat jeder von uns auch schon erlebt. Schließlich ist das Böse ja immer noch in uns. Und da müssen es nicht immer gleich ganz scharfe Worte sein. Selbst bei einem ehrenhaften Christen kommen manchmal Aussagen, die er dann zurücknehmen oder zumindest bedauern muss. Und daher zeigt uns der Vers 5, dass die kleine Zunge eine unbezwingbare Macht ist, die ganz große Verwüstung anrichten kann. Hat gesagt, ist die Zunge in der Lage, den Hochmut und die Gottlosigkeit der Menschen auf ganz arrogante Weise zu zeigen. Das erleben wir fast täglich in der heutigen Politik, wo Präsidenten ohne geringste Bescheidenheit über Dinge prahlen, die sie selbst nie getan haben, wo man offen und unverhohlen lügt, nur um sich Vorteile zu verschaffen. Und da wäre es doch wirklich fatal und schade, wenn wir als gläubige Christen dann auch uns solch einer Sprache bedienen würden. Und deshalb vergleicht Jakobus unsere Zunge jetzt mit dem Feuer. Vers 6. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Das sind Worte, die es schon ganz schön in sich haben. Sie beschreiben ein Feuer, das in der Hölle brennt und durch unsere Zunge jetzt nach außen kommt. Und sehr oft ist es auch nur ein ganz kleines Feuer, das wir ganz unbedacht entfachen, so wie ein Streichholz einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Denken wir also daran, was im Sündenfall im Paradies geschehen ist und welche Folgen daraus entstanden sind. Das Feuer, das damals entzündet wurde, das wüstet bis heute im Leben der Menschen. Und alle, die sich nicht bekehren, werden diesem Feuer dann auch in der Ewigkeit ausgeliefert sein. Erkennen wir jetzt, wie gefährlich die Zunge ist? Nur die Zunge ist in der Lage, den ganzen Leib zu beflecken. Du kannst noch so viele gute Taten tun, du kannst noch so viele Sympathien erwerben. Wenn du nur einmal etwas gesagt hast, wodurch andere zum Fall kommen, dann hast du einen Fleck auf deinem Kleid, der kaum mehr entfernt werden kann. Und dann ist bei all dem nicht nur dein eigenes Leben betroffen, sondern auch das Leben der ganzen Welt wird von der Zunge angezündet. Einfach alles, alle Aussagen, die ohne Gott getan werden, machen die Welt nicht gerechter, sondern richten noch viel mehr Leid und Verwüstung an. Das Feuer der Zunge entzündet oft Streit und Konflikte, die dann zu Auseinandersetzungen und letztlich zu Kriegen führen. Und das ist auch kein Wunder, denn das Feuer kommt genau aus derselben Hölle, mit der alle Menschen ohne Gott in enger Verbindung stehen. Und das will natürlich keiner zugeben und daher leugnen sie die Existenz der Hölle und reden viel lieber von Angstmacherei. Und genau deshalb beschreibt Jakobus uns jetzt hier die Wirklichkeit. Er zeigt uns, was eine ungezügelte Zunge ist. Sie ist ein Feuer, eine Welt voller Lügen und Ungerechtigkeit, die den ganzen Körper befleckt und das Böse in uns entfacht. Wir sehen also, wie wichtig auch unser Glaube ist, denn nur mit dem Heiligen Geist in uns können wir die Zunge wenigstens einigermaßen im Zaum halten. Natürlich ist das eine ganz besondere Verantwortung und daher sollte auch keiner von uns meinen, dass er seine Zunge vollkommen im Griff hatte. Das zeigt uns jetzt der vierte Punkt. Die Zunge ist unzähmbar. Dazu lesen wir die Verse 7 und 8. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Wenn Jakobus hier das Beispiel wilder Tiere verwendet, dann weiß er, dass wir all diese Tiere fangen, bezwingen und am Ende auch zähmen können. Unsere Zunge aber bekommen wir niemals völlig in den Griff. Warum? Weil sie mit tödlichem Gift gefüllt ist. Und wie wenig denken wir doch darüber nach, dass wir mit ein und derselben Zunge, mit der wir Gott loben, auch schlecht über Menschen reden. Eigentlich sollte uns das beschämen. Aber wenn wir ehrlich sind, wem von uns ist das dann nicht auch schon passiert? Wir können es einfach nicht vermeiden. Was wir aber meiden tun können und tun müssen, wir müssen dabei die Gnade Gottes suchen und unser sündhaftes Reden danach ohne Ausnahme verurteilen. Jakobus spricht hier von der traurigen Wahrheit, dass die Zunge den Menschen beherrscht. Wenn es mir also nur annähernd gelingen soll, meine Zunge im Zaum zu halten und üble Nachrede, Verleumdung und Lüge zu vermeiden, dann geht das nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du ihm die Herrschaft in deinem Leben übergibst, dann kannst auch du dein neues Leben durch deine Zunge sichtbar machen. Und noch eins, mit der Hilfe und der Kraft Gottes kann es dir gelingen, die eigene Zunge einzudämmen, aber über die Zunge des anderen, da kannst du nicht verfügen. Kein Mensch kann die Zunge des anderen bändigen. Das ist einfach unmöglich, das tödliche Gift der Zunge zu unterbinden. Und er sagt Paulus in Römer 3, Vers 13 über den Menschen etwas, wie ich meine, sehr Heftiges. Er sagt, dein Schlund ist ein offenes Grab, mit deiner Zunge handelst du trügerisch, Schlangengift ist in deinen Lippen. Liebe Geschwister, weil die Zunge des anderen nicht zu zügeln ist, dann ist es deshalb so total wichtig, dass wir alles daran setzen, wenigstens uns selbst zu zügeln. Wenn wir Frieden unter Geschwistern und Frieden in der Gemeinde wollen, dann gelingt das eben nur, wenn wirklich jeder von uns seine eigene Zunge im Zaum hält und darauf achtet, was er sagt. Wenn wir heute also nach Hause gehen, dann sollten wir immer daran denken, dass wir uns einen festen Vorsatz mitnehmen, unsere Zunge dann auch wirklich im Zaum zu halten, und bitten wir doch den Herrn, dass er uns täglich dabei unterstützt. Nun stellt sich aber die Frage, warum macht Jakobus so knallharte Aussagen? Ich denke, er macht das, um wirklich jedem von uns zu beweisen, dass er verloren ist. Da ist keiner gerecht. Nicht einer. Und wer das nicht glauben will, der kann das ganz leicht selbst überprüfen. Er muss nur auf die Worte achten, die aus seinem eigenen Mund hervorkommen. Markus 7, 20 bis 23. Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Und jetzt folgt eine lange Liste. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Aber die häufigste Schuld, die wir unter uns Christen finden, ist nun mal die Sünde der Zunge. In verschiedenen Studien wurde wohl mal festgestellt, dass der durchschnittliche Mensch etwa 5-mal am Tag lügen würde. Ob das jetzt so genau stimmt, weiß ich nicht, aber es zeigt uns auf jeden Fall, dass die Zunge einen Aufpasser braucht. Was mit der Zunge geschieht, wenn sie ohne jedes Zaumzeug völlig frei sprechen kann, das erleben wir in der heutigen Zeit auf ganz erschreckende Weise, denn die Lüge hat Hochkonjunktur. Verdrehte Wahrheiten, bewusste Falschaussagen, freche und ungeschönte Lügen sind heute zum gängigen Werkzeug der Politik geworden. Und wenn schon die Mächtigen der Welt ohne jede Scham die Unwahrheit sagen, dann muss es auch nicht wundern, wenn die allgemeine Hemmschwelle zur Lüge immer weiter sinkt. Doch damit nicht genug. Durch die sogenannte künstliche Intelligenz müssen wir uns jetzt auch noch auf viel raffiniertere Lügen im Netz einstellen. Wo täuschend echte Bilder kaum mehr von Fälschungen zu unterscheiden sind, wo gefälschte Videos den Ruf, ja sogar die Existenz von Menschen zerstören können. Und weil all das einfach uferlos geschieht, wird die Lüge salonfähig gemacht. Aber wie schon gesagt, wir Christen müssen uns von diesem Trend ganz deutlich abheben und daher sollten wir unsere Worte selbst sorgfältig abwägen und unnütze Worte nach Möglichkeit vermeiden. Aber was sind denn nun unnütze Worte? Worte, die nicht wahr sind? Worte, die ein schlechtes Licht auf andere werfen? Die Fehler unnötig aufbauschen? Worte des Neids und des Streits? Worte, die andere verletzen? Worte, die eine böse Absicht haben? Solche Worte sind Sünden der Zunge. Und wie gut ist es da, an die Ermahnung zu denken, die Jakobus schon im ersten Kapitel ausgesprochen hat, Vers 19. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, aber langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Verstehen wir jetzt eine Besonnenheit mit dem Blick auf unseren Herrn Jesus und der Unterstützung durch den Heiligen Geist ist die allereinzigste Möglichkeit, unsere Zunge in den Griff zu bekommen. Und wenn das gelingt, dann können wir uns unser ganzes Leben meistern und wirklich in allem vollkommen sein. Leider ist das ziemlich kompliziert und oft eine Illusion, denn die Zunge ist und bleibt ein ruheloser Störenfried. Aber unsere Zunge kann tatsächlich auch anders, sie kann trösten, sie kann heilen und helfen. Und damit sind wir am fünften Punkt der Doppelzüngigkeit angekommen. Wir lesen die Verse 9 bis 12. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Das ist die Realität. Mit derselben Zunge wird Gott gelobt und der Mensch geflucht. Segen und Fluchen kommen aus ein und demselben Mund. Und genau deshalb ist die Zunge eben auch ein ganz tolles Instrument zur Ehre Gottes. Auch du kannst mit deiner Zunge Gott ehren, ihn anbeten, ihn loben und preisen. Und auch du kannst anderen Menschen von Christus erzählen und mit deiner Zunge ein Zeugnis über die wunderbare Gnade Gottes ablegen und so für so manchen Menschen auch ein ewiger Segen sein. Ja, sollten wir uns da nicht noch viel, viel mehr auf diese wunderbaren Eigenschaften der Zunge konzentrieren, sie trainieren und zu stärken und stärken? Schließlich wissen wir alle, wie schnell unsere Zunge wieder zum Werkzeug Satans werden kann. Das musste auch Petrus erleben, der sprach das große Bekenntnis in Matthäus 16, Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und schon kurze Zeit später wurde seine Zunge von Satan verführt, indem er Jesus tadelte, als er seinen nahen Tod vorhersagte. Auch hier wird deutlich, welch ein unbeständiges Glied die Zunge nun mal ist. So etwas finden wir nirgendwo anders in der Natur. Kein Baum bringt zweierlei Frucht und so genauso wenig sprudelt aus einer Quelle nicht gleichzeitig süßes und salziges Wasser. Die Zunge ist also die Ausnahme. Nur aus ihr kann gleichzeitig Süßes und Bitteres hervorkommen. Und dabei darfst du erkennen, das Gute, was du sagst, kommt immer von deinem neuen Leben hervor. Durch das neue Leben kannst auch du mit deiner neuen Zunge reden. Nach deiner Bekehrung kannst du also auf ganz andere Weise reden als zuvor, als du den Herrn Jesus noch nicht gekannt hast. Das ist wirklich wunderbar. Doch, wir alle wissen, mit der Zunge ist es immer dann ganz besonders schwierig, wenn Emotionen ins Spiel kommen. Aber gerade dann ist es besser, innezuhalten, vielleicht auch innerlich ein Gebet zu sprechen und darüber nachzudenken, ob das, was du im Zorn sagen möchtest, wirklich richtig und wirklich wichtig ist. Um das besser beurteilen zu können, gibt es einen praktischen Tipp. Wenn du also einmal unsicher bist, ob du einen Gedanken wirklich aussprechen sollst, oder wenn du überprüfen möchtest, ob das, was du schon gesagt hast, wirklich richtig ist, dann helfen dir die drei Siebe, die Emil Otto Christ in seinem Buch Herausforderungen vor langer Zeit schon mal beschrieben hat. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du sagen willst, schon geprüft, ob es wirklich wahr ist? Oder erzählst du vielleicht nur weiter, was du gehört oder nur so empfunden hast? Und dann nimm das zweite Sieb, das Sieb der Güte, und überprüf, ob all das, was du sagen willst, auch wirklich gut ist. Ist es etwas, was dem anderen hilft? Ist es etwas, was der Gemeinde nützlich ist? Ja, und dann nimm noch das dritte Sieb und frag dich, ob es wirklich dringend und wirklich notwendig ist, anderen zu erzählen, was dich gerade so bewegt. Wenn also das, was du erzählen willst, nur dem einen dieser drei Siebe hängen bleibt und damit nicht wahr, nicht gut oder nicht notwendig ist, dann behalte es doch lieber für dich und belaste niemanden damit. Und ganz wichtig, wenn ich dann doch einmal etwas Unnötiges gesagt habe, wenn ich einen anderen angegriffen oder gar verletzt habe, dann muss ich das auch wieder in Ordnung bringen. Schlagen wir dazu einmal Matthäus 5, die Verse 23 bis 24 auf. Matthäus 5, 23 bis 24. Dort heißt es, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnert, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Wir sollen uns versöhnen. Aber wie gelingt Versöhnung? Ganz sicher nicht, wenn ich meinen Ärger dann gleich ganz vielen Menschen weiter erzähle und auch nicht, wenn ich dabei nur auf die Fehler des anderen zeige. Wenn ich Fehler suche, dann muss ich in den Spiegel schauen und meine Fehler erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn ich erkenne, dass ich selbst auch Fehler gemacht habe, dann nimmt das allein schon ganz viel Druck aus dem Konflikt. Und wenn ich meinen Fehler dann nicht nur erkenne, sondern ihn auch zugebe, dann ist das schon der erste Schritt zur Versöhnung. Ich weiß aus eigener, oft leidvoller Erfahrung, das ist manchmal total schwer. Denn wenn ich enttäuscht, verletzt, so richtig in Rage bin, dann bin ich auch total davon überzeugt, dass nur der andere schuld sein kann, nicht ich. Aber gerade dann ist es gut, sich mit einem erfahrenen Bruder zu besprechen, seine Meinung zu hören. Denn ein Unbeteiligter sieht meine Fehler viel, viel leichter und viel besser als ich selbst, wenn ich mitten in meinen Emotionen gefangen bin. Und wenn mir dann am Ende die Kraft und der Mut fehlt, dann kann so ein erfahrener Bruder vielleicht auch dabei helfen, ein Gespräch zu vereinbaren und die Versöhnung neutral zu begleiten. Wir sollen erkennen, wir dürfen Konflikte nicht einfach so dahinschwelen lassen. Denn die Bereitschaft, einander zu vergeben, ist nun mal die Grundlage für einen liebevollen Umgang unter Geschwistern. Und der Herr sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Und wer jetzt vielleicht noch fragt, warum denn so viel Aufhebens nur über Worte, Worte, die am Ende doch eh nur Schall und Rauch sind, für den will ich jetzt noch Matthäus 12, Vers 36 vorlesen. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Es steht, wir müssen uns für jedes unnütze Wort, das wir jemals geredet haben, verantworten. Warum? Weil Worte große Macht haben und weil Worte unser Herz zeigen. Durch meine Zunge spricht mein Herz. Nicht wir verletzen, sondern das Herz verletzt mit Worten. Auch dein Herz kann andere verletzen. Und das geschieht dann meist, um die eigenen Verletzungen erträglicher zu machen. Es geht also um Verletzungen, die noch nicht wirklich geheilt sind. Und wenn so eine wunde Stelle dann in deinem Herzen getroffen wird, dann kommen auch böse Worte aus deinem Mund. Begreifen wir, es ist die Zunge, die allen zeigt, was hier herin in meinem Herzen, wie es dort aussieht. Und es ist wichtig, dass wir alle unsere Reden auch immer wieder überprüfen und korrigieren. Und als kleine Hilfe dazu habe ich heute wieder drei Fragen zum Mitnehmen vorbereitet. Die erste Frage lautet, habe auch ich immer noch Verletzungen in mir, die sich dann durch meine Zunge zeigen? Und wenn das so ist, habe ich dann schon um Heilung gebeten? Habe ich schon für Kraft gebetet, damit ich anderen dann auch wirklich vergeben kann? Und zweitens, wer hilft mir, mein Reden zu verändern? Welcher Helfer steht auch dir in deinem neuen Leben zur Seite? Und vertraust du ihm dann auch wirklich? Und drittens, wie kann ich ehrlich und heilsam reden? An wem soll ich mich dabei orientieren? Wer soll der Steuermann meines Lebens sein? Und bin ich ihm auch an jedem Tag wirklich nahe? Und zu guter Letzt wollen wir uns noch fragen, warum warnt Jakobus hier so vehement vor der Zunge? Nur um uns davor abzuschrecken? Nein, ich denke, er will uns daran erinnern, dass wir mit unserer Zunge nicht alleine sind. Durch unsere neue Geburt sind wir doch mit dem Herrn Jesus verbunden und im engen Joch mit ihm wird es uns gelingen, unsere widerspenstige Zunge vor bösen Worten zu bewahren. Und darauf dürfen wir vertrauen, auch dann, wenn es uns völlig unmöglich erscheint. Wir dürfen darauf vertrauen, denn der Herr Jesus sagt auch heute Morgen zu dir, alles ist möglich dem, der glaubt. Amen.